Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Die Welt, die titelt heute: Frauen in Indien sind zum Geschlechtsverkehr da. Alle 20 Minuten wird in Indien eine Frau vergewaltigt und das ist nur die offizielle Zahl. Gerade erschüttert dieser neue Fall das Land in Mumbai, da wurde eine junge Fotografin gleich von mehreren Männern sexuell missbraucht. Wir stellen uns die Frage, warum passiert das? Wie ist die Situation von Frauen überhaupt in der Welt und was kann man gegen so Dinge tun? Fragen, die wir angehen wollen, jetzt in Domradio weltweit. Wir sprechen 2 Stunden lang über die Situation von Frauen. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Sie hören die Sendung weltweit im Domradio. Auf der Straße, am Arbeitsplatz, zu Hause. In Zeiten von Krieg und bewaffneten Konflikten immer wieder werden Frauen angegriffen. Sie sind und bleiben das schwächere Geschlecht. Zumindest ist das der Eindruck, den man ganz schnell bekommt, wenn man sich mit den Zahlen und Fakten zu diesem Thema Frauen weltweit beschäftigt. Zum Beispiel im Bereich Arbeit. Besonders in Entwicklungsländern, da arbeiten Frauen im Vergleich überdurchschnittlich viel, bekommen aber kaum etwas dafür.
Frauen stellen die Hälfte der Menschheit, erbringen weltweit 52% aller Arbeitsleistungen, erhalten aber nur 10% des Welteinkommens und besitzen nur 1% des Eigentums. Von den geleisteten 52% weiblicher Arbeit wird nur 1/3 bezahlt. Dies gilt mit geringen Unterschieden für Entwicklungs- und Industrieländer. 2/3 der weltweit 1,3 Milliarden Menschen, die in Armut leben, sind Frauen. Frauen in Entwicklungsländern produzieren zwischen 60% und 80% der Grundnahrungsmittel und leisten den Großteil der Arbeit in Landwirtschaft, Haushalt und Ernährungssicherung. Dennoch haben sie in vielen Ländern der Erde keinen gesicherten Zugang zu Land, Krediten und Beratungsprogrammen.
Ein weiteres Feld, die Armut. Armut ist und bleibt nach wie vor weiblich, auch das belegen Zahlen im weltweiten Vergleich.
Jährlich sterben 500.000 Frauen bei der Geburt des Kindes oder an Komplikationen während der Schwangerschaft. In vielen Gesellschaften sind Frauen und Mädchen schlechter ernährt und krankheitsanfälliger.
Dieser Titel, das schwache Geschlecht, kommt nicht von ungefähr. Gewalt gegen Frauen ist ein weiteres Thema, über das wir reden müssen in diesen 2 Stunden Domradio weltweit. Die Gewalt gegen Frauen nimmt weiterhin zu.
Beispiele: Beschneidung, Verstümmelung der Geschlechtsorgane, Massenvergewaltigung als Mittel der Kriegsführung, traditionelle und religiöse Diskriminierung. Allein in Deutschland sind nach Schätzungen 4 Millionen Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt. Die Lebenserwartung von Frauen in Entwicklungsländern beträgt im Durchschnitt 62,6 Jahre, gegenüber 79,4 Jahren in den Industriestaaten. In den ärmsten Ländern der Welt liegt die Lebenserwartung der Frauen bei 52 Jahren.
Die Weltgesundheitsorganisation, die schätzt, dass mindestens 20% aller Frauen weltweit einmal in ihrem Leben physisch oder sexuell von einem Mann attackiert wurden. Und das ist längst nicht allein ein Problem von Entwicklungsländern. Allein in den Vereinigten Staaten, da kostet Gewalt gegen Frauen die Wirtschaft 100 Millionen Dollar aufgrund von Lohnausfall, Krankenstand, Fehlen am Arbeitsplatz und mangelnder Produktivität. Ein weiteres Thema: fehlender Zugang zur Bildung.
2/3 der weltweit 960 Millionen Analphabeten sind Frauen. 2/3 der Kinder, die keine Grundschule besuchen oder sie vorzeitig abbrechen, sind Mädchen. Trotz rechtlicher Gleichstellung in vielen Ländern werden Frauen weiterhin persönlich, sozial, wirtschaftlich und politisch benachteiligt. Nach wie vor sind nur 10% aller Parlamentarier weltweit weiblich, besetzen Frauen nur 14% aller Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung.
Und das alles, obwohl die Rechte der Frauen, die Gleichstellung, längst Thema des Grundgesetzes ist. Nach wie vor müssen Frauen aber mit Diskriminierung kämpfen. Wie sie das tun und was es bringt, darüber wollen wir sprechen in den kommenden 2 Stunden hier in Domradio weltweit. Es ist ein Hochgebirge in Eurasien, liegt zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer. Wir sprechen vom Kaukasus. Das ist ein Landstrich, in dem Frauen in ihrem Alltag aufgrund von Traditionen wenig Rechte haben. Und aus diesem Grund hat die Konrad-Adenauer-Stiftung genau dort ein Regionalprogramm ins Leben gerufen, das Frauenforum Südkaukasus. Was genau dahinter steckt, das weiß die Leiterin für das Regionalprogramm Politischer Dialog Südkaukasus. Und das ist Dr. Canan Atilgan. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was bedeutet es denn, Frau zu sein im Südkaukasus? Wo liegen da die Unterschiede?
Sehen Sie, die südkaukasischen Staaten, wir reden ja hier von Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Das sind post-sowjetische Staaten. Während der Sowjetzeit waren Frauen mit allen möglichen Rechten ausgestattet, sind es heute nach wie vor in diesen drei Ländern. Allerdings handelt es sich nach wie vor im Alltag zumindest um patriarchalische Familienstrukturen, wo die Rolle der Frau in der Entscheidungsfindung relativ untergeordnet ist. Also wir reden hier natürlich von Heiraten, Zwangsheiratung, über dass die Frau, nachdem sie geheiratet hat, kein eigenständiges Leben führt, sondern das Leben der Familie des Mannes mitführen und mittragen und mit versorgen muss. Dann haben wir eine weitere Stufe, wo die Frauen haben, die im beruflichen Leben sehr intensiv engagiert sind, sehr intensiv zum Bruttoinlandsprodukt sozusagen beitragen. Das hat sich im Grunde in den letzten 20 Jahren sehr stark entwickelt. Das ist ein Teil des Unabhängigkeitsprozesses in diesen drei Ländern gewesen. Und dann haben wir noch die politische Ebene, wo die Frau leider noch nicht viel zu sagen hat.
Und Sie haben jetzt also dieses Forum ins Leben gerufen, das Frauenforum Südkaukasus. Forum bedeutet ja, dass da geredet, diskutiert wird über eben diese Themen. Wer engagiert sich denn genau da?
Die Grundidee für das Frauenforum war, dass wir unbedingt zwei Zielgruppen zusammenbringen wollten. Die eine Zielgruppe ist die Zielgruppe der Politikerinnen, die auf kommunaler bzw. auf nationaler Ebene agieren. Das ist eine relativ kleine Gruppe zahlenmäßig. Und wir haben eine sehr dynamische, eine sehr starke Gruppe von Frauen im Bereich der Zivilgesellschaft, die sich von wirtschaftlichen über soziale Themen und über Themen wie zum Beispiel Gewalt gegen Frau sehr stark engagieren. Aber es findet leider kaum Dialog und Austausch zwischen diesen beiden Zielgruppen statt. Und wir wollten mit unserem Frauenforum zunächst einmal darauf hinwirken, dass Frauen mit Frauen über frauenpolitische Themen sprechen, auch gemeinsam mal Schwerpunkte setzen können und vor allen Dingen auch gemeinsam Projekte auf lokaler oder regionaler Ebene umsetzen.
Was für Projekte sind das, die Sie umsetzen?
Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Wir haben zum Beispiel in Armenien jetzt als Ergebnis unseres Frauenforums eine weitere Serie an Trainings in den Regionen geplant, die jetzt ab nächsten Monat umgesetzt werden. Und da geht es um Training für Frauen, ganz einfache Trainings. Das ist Kommunikationstraining, das ist Training in Rechten, also welche Rechte stehen mir für die Teilhabe im politischen Leben zur Verfügung. Wir diskutieren unter anderem auch über dieses Politikum von Quote für Frauen. Es gibt in keinem der südkaukasischen Staaten Quoten, aber es gibt zum Beispiel in Armenien einen gesetzlich geregelten Anreiz für politische Parteien. Wenn die politischen Parteien in ihren Parteilisten 20% Frauenanteil haben, bekommen sie mehr Parteienfinanzierung. Das Problem aber ist, dass Frauen sich dann aufstellen lassen, dann aber ihre Kandidatur zurückziehen, um Platz wieder für einen Mann zu machen. Also solche Themen werden dann intensiv in diesen Trainings mit diskutiert. Ein weiteres Beispiel wäre Wir beginnen jetzt im November in Aserbaidschan mit einem sehr groß angelegten, auf 2 Jahre angelegten, breiten Programm in 5 ausgewählten, relativ unterentwickelten Regionen, wo es dann um 3 Aspekte geht. Die politische Teilhabe natürlich als das Endziel, die Steigerung des Frauenanteils. Zweitens, Frauen als Unternehmer, also dass sie auch im wirtschaftlichen Leben etwas aktiver werden als bisher und im sozialen Bereich. Und das ist eine ganze Palette von Aktivitäten, die über Feldforschung, über kleine Trainings, über gemeinsame Veranstaltungen mit Entscheidungsträgern, dann ebenfalls Messen mit Produkten von Frauen stattfinden und so zu einem Austausch, zu einem Netzwerk und endgültig, also zum Schluss hoffentlich auch zu einer größeren Beteiligung von Frauen am politischen Leben führen.
Dr. Canan Ategan hat uns das Frauenforum Südkaukasus vorgestellt, ein Forum, bei dem Parlamentarierinnen und Vertreterinnen aus NGOs aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien zusammengekommen sind. Sie haben über die Rolle der Frau im Südkaukasus diskutiert. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die hat dieses Forum ins Leben gerufen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ich danke Ihnen auch.
Sie hören die Sendung Domradio weltweit. Chinas Städte, die gelten als sicher. Jedes Taxi ist dort registriert. Name und Lichtbild des Fahrers sind am Handschuhfach angebracht. Die übermäßige Überwachung, die sorgt dort für ungewohnte Freiheiten. Aber auch das birgt Gefahren für Frauen, denn Peking kontrolliert seine Bürger und toleriert absolut keine Querdenker, schon gar keine Frauen, die sich so ihre Gedanken machen, wie zum Beispiel eine chinesische Rundfunkjournalistin. Sie hat in China eine spektakuläre wie mutige Sendung ins Leben gerufen. Words of the Night Breeze, Worte des Nachtwinds, in der chinesische Frauen die Gelegenheit hatten, aus ihrem Leben zu erzählen. Und mit dieser Sendung erlangte sie dann unglaubliche Popularität. Doch zunächst musste sie ziemlich große Barrieren überwinden.
Ehrlich gesagt, als ich anfing, hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie ich die Sendung aufziehen sollte. Ich hatte so große Angst vor meiner eigenen neuen Idee, dass ich zusammen mit meinen Kollegen beschloss, die Sendung erst am späten Abend zwischen 10 Uhr und Mitternacht auszustrahlen. Denn 90% der Zuhörer waren Bauern und die gehen sehr früh ins Bett. Also starteten wir das Programm sehr spät, damit möglichst wenig Menschen zuhörten. In diesen 2 Stunden spielte ich ein Musikstück. Ich las aus einem Buch vor und dann sprach ich in den letzten 5 bis 10 Minuten über meine Sicht der Dinge.
In the 2 hours time, I play the music, I read the book for the people, and I just use the 5 or 10 minutes to tell people my feeling about life.
Die größten Hürden waren Kommunikationsfeindlichkeit und Sprachlosigkeit ihrer Landsleute.
Über fremde Länder zu sprechen oder über Liebe, ja sogar über Frauen zu reden, ist besser als zu kämpfen. Sie fragten mich, sind Sie sicher, dass wir über Gefühle reden sollten? Dass wir über Liebe reden sollten? Denn bis dahin konnte man für 3 Monate oder auch für 3 Jahre eingesperrt werden, wenn man über Liebe sprach, selbst unter Eheleuten.
Bald wurden Fragen und Statements der überwiegend weiblichen Zuhörerschaft live ins Studio geschaltet. Xi'an wurde gelobt, kritisiert und bedroht. Immer wieder ging sie auf Reisen, spürte mit untrüglichem Instinkt, wenn eine Geschlechtsgenossin sich in Gefahr oder auch in einer Ausnahmesituation befand.
Dann kamen immer mehr Briefe, täglich weit über 100. Ich konnte sie nicht bewältigen, aber ich war sehr dumm. Ich wusste nicht, wie ernst sie gemeint waren.
Das wurde der Journalistin schlagartig klar, als ein Ehepaar bei ihr im Sender auftauchte und sie des Mordes an ihrer einzigen Tochter bezichtigte. Die 19-Jährige hatte in ihrer Not Rat und Hilfe bei Xi'an gesucht und sich umgebracht, weil sie keine Antwort auf ihren Brief erhielt. Unendlich schreckliche Geschichten gräbt Xi'an innerhalb dieser 8 Jahre aus. Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, ja Mord an Frauen sind auch in gehobenen Gesellschaftsschichten keine Seltenheit. Da gibt es ein Mädchen, das sich selbst immer schlimmere Verletzungen zufügt, nur um im Hospital vor dem Vater sicher zu sein. die Müllsammlerin, die im Elend haust, obwohl ihr Sohn ein hochstehender Politfunktionär ist. Und es gibt zahllose Opfer der Kulturrevolution. Die Toten, die traumatisierten Überlebenden, die zerrissenen Familien, die zerbrochenen Lieben. Immer wieder stößt Xi'an an die Grenzen dessen, was sie gefühlsmäßig zu verkraften in der Lage ist. Denn auch sie selbst trägt schwer an grausigen Vorkommnissen in der eigenen Familie. Heute blickt sie mit bescheidenem Stolz auf ihr Werk. In China hat sie inzwischen eine Schule gegründet und mehrere Aufklärungs- und Weiterbildungsprojekte initiiert. Auch trägt dort eine große Bücherei ihren Namen. Xi'an weiß, dass sie ein Fenster, wenn nicht eine Tür, aufgestoßen hat und hegt bezüglich der Entwicklung ihrer Heimat eine gewisse Zuversicht.
China wird niemals eine nationale Religion haben. Daher behandeln die Menschen unsere Machthaber wie Götter. Wenn ein Gott ausgewechselt wird, wird auch die Bibel, wird das ganze System ausgewechselt und Menschen werden umgebracht. Deshalb hat das chinesische Volk keine Träume. Die Menschen glauben nicht an Träume. Sie bewahren das, was sie haben, in ihren Händen. Heute, jetzt, in diesem Moment.
Inge Zenker-Baltes über eine chinesische Rundfunkjournalistin, die Frauen in China mit ihren Geschichten zum ersten Mal im Hörfunk zu Wort kommen ließ. Eine mutige Frau, die sich traut, querzudenken und Frauen Gehör zu verschaffen im Überwachungsstaat China. In der Sendung Domradio weltweit wagen wir den Sprung von China nach Lateinamerika. Manche Frauen, die sind all diesen Problemen, über die wir in diesen 2 Stunden sprechen, noch mal mehr ausgesetzt als andere, und zwar Prostituierte. In Lateinamerika, genauer gesagt in Rio de Janeiro, da gibt es die Missionarias da Vida, die Missionarinnen des Lebens. Frauen, die Prostituierten helfen, wenn sie Hilfe benötigen. Heike Sikoni berichtet.
Via Mimosa, am Rande einer großen Favela in Rio de Janeiro. Niedrige, verkommene Wohnhäuser, kleine Werkstätten, Bars. Obszöne Graffitis an den Wänden, manchmal bitterironische Sprüche über einer Tür wie »Gott ist mein Hirte und nichts wird mir fehlen«, Psalm 23. Hier beginnt der Arme-Leute-Straßenstrich, in den sich normale Bürger und Touristen kaum trauen.
So weit rein bin ich noch nie gekommen, bin ich jetzt das erste Mal. Sie aber ich denke, wenn man jetzt meinen theologischen Sprachgebrauch zum Geschmack von Vorhölle hat, das glaube ich schon so ein bisschen.
Versucht Clemens Pfaffhausen, Länderreferent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, den Lärm zu übertönen, der schon am Nachmittag aus engen, verrauchten Bars dringt. Junge und auch ältere Frauen stehen an den Eingängen, warten auf Freier. Nebenan befinden sich die Fleischhallen der Millionenstadt. In den Gestank von Tierabfällen mischen sich Zigarettenrauch, Alkohol und Schweiß.
Wie überall in diesem Gewerbe gibt es auch Gewalt, Tote, Schüsse. Ne? Es ist eine sehr harte Wirklichkeit. Ne? Wir sind in Begleitung von den Missionarias da Vida. Das ist eine junge kirchliche Gemeinschaft, die versucht, Kontakt zu den Prostituierten hier herzustellen.
100 Meter abseits steht ein weißer Wohncontainer, daneben ein Dieselgenerator. Es ist eine kleine Sanitätsstation für Notfälle. Sie ist offen für jeden, der sonst keine Behandlung bezahlen kann, sagt Dr. Moses Pasigian, einer der Ärzte, die hier einmal pro Woche freiwillig und unentgeltlich Dienst tun.
Das ist der erste Vorposten vor dem Straßenstrich. Wir haben den Container gleich hier am Eingang aufgestellt, damit die Frauen wirklich kommen, sich auch trauen. Zur großen Krankenstation in der Stadt, die wir ja auch betreiben, gehen viele nicht. Auch hier sind Blutuntersuchungen möglich. Wir entscheiden dann, ob sie überwiesen werden müssen.
Der Gynäkologe kennt nicht nur die Prostituierten, er kennt auch die Bordellbesitzer. Hier herrscht ein strenges Regime, sagt er. Man achte beispielsweise darauf, dass keine Minderjährigen auf den Strich gehen. Woanders gäbe es Kinderprostitution, hier nur in Einzelfällen. Ihm seien vor allem auch die Lebensgeschichten der Frauen wichtig.
Es gibt Prostituierte, die arbeiten nur nachts, manche kommen nur am Wochenende her, viele kommen von sehr weit außerhalb, sind stundenlang unterwegs, um hier Kunden zu finden. Hier ist ein rechtsfreier Raum, hier lässt sich auch die Polizei nicht sehen. Wer hier was für die Leute tut, macht das auf freiwilliger Basis. Und wir erwarten nicht, dass von der Stadt oder der Regierung Unterstützung kommt.
Der Arzt zeigt auf den Behandlungsstuhl, auf einen Schrank mit Arznei und Kondomen. Die würden je nach Bedarf kostenlos verteilt. Jeden Tag kommen Patientinnen, Alkohol, Drogen, HIV, Geschlechtskrankheiten. Sie alle werden von der Arbeit krank.
Wir machen das schon seit Jahren. Die Leute haben Vertrauen zu mir. Wenn sie zu einem anderen Arzt gehen, werden sie mitunter wie der letzte Dreck behandelt, wie Abschaum. Aber hier wissen sie, wenn sie behandelt werden, dann wie Menschen. Sie fühlen sich würdig und geachtet.
Und laden den Arzt sogar zu sich ein, in das laute Gewühl aus männlicher Lust, Konkurrenzangst, Verzweiflung, Trunkenheit und Gewalt.
Ich kann hier überall rein. Und wenn es die Frauen wünschen, gebe ich auch kleine Kurse, wie sie sich schützen können vor Geschlechtskrankheiten, vor HIV, was es alles gibt, woran man das erkennen kann.
Fast unscheinbar hinter einem Häuserblock im Lärmschatten der Bordelle befindet sich eine kleine Kapelle. Das grün gestrichene Eisentor steht offen. Nur wenige Bänke bieten Platz zum Beten. Auf der vordersten Bank singt eine Frau leise vor sich hin. Im Nebenraum blättert eine junge Ordensschwester in einem Karton mit Karteikarten. Maribel von den Missionarias da Vida, den Missionarinnen des Lebens. Die Frau ist schmächtig. Ihr dunkles Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auf der hochgeschlossenen Bluse trägt sie ein Kreuz.
Unsere Arbeit verstehen wir schon als Arbeit der katholischen Kirche,
sagt Maribel. Sie mag vielleicht denken einer geteilten Kirche. Hoch über der kleinen Kapelle bewirtet der Erzbischof seine Bischofskollegen und die Gäste aus Deutschland mit erlesenen Speisen. Von seinem Gästehaus kann man einen fantastischen Blick auf die Stadt mit dem Zuckerhut genießen. Da unten, in der Via Mimosa, leben die gottesfürchtigen Huren und selbstlosen Schwestern. Eine Kirche in zwei Welten.
Wir sind seit 5 Jahren in der Via Mimosa. Damals gab es hier überhaupt keine kirchliche Präsenz. Wir sind direkt zum Straßenstrich gegangen, dort, wo wir gerade hergekommen sind. Wir wollten die Menschen dort verstehen lernen. Die Welt scheint viel über das Leben von Prostituierten zu wissen. Deren Leben sieht aber ganz anders aus.
Man muss zu den Menschen hingehen, darf nicht warten, bis sie kommen, sagt Schwester Maribel und begrüßt Cicera, die stille Sängerin. Sie ist 51 Jahre alt und musste die Prostitution aufgeben.
Man hat festgestellt, dass ich ein vergrößertes Herz habe. Die Untersuchung hat viel Geld gekostet. Die Schwestern haben geholfen, das zu bezahlen. Weitere Untersuchungen stehen noch bevor. Also ich muss sagen, wenn mir die Schwestern nicht geholfen hätten mit den Lebensmitteln und mit der medizinischen Behandlung, dann wäre ich sicher schon tot.
Seit dem 12. Lebensjahr mache sie diese Arbeit, erzählt Cicera unter Tränen. Auch ihre Mutter war Prostituierte, sie kenne nichts anderes. Wo ihr einziges Kind abgeblieben ist, wisse sie nicht. Vor Weihnachten habe sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Kurs besucht, hat gelernt, wie man Plätzchen bäckt. Hier bei den Schwestern habe sie auch gelernt, Mitleid mit anderen zu haben. Sie sei eher der harte Typ gewesen, mit einer schönen Stimme.
Ich bin jetzt 51 Jahre. Natürlich möchte ich noch etwas anderes mit meinem Leben anfangen. Ich könnte auch nicht mehr zurück zur Prostitution gehen mit meiner Krankheit. Das wäre unmöglich. Man sagt, als Prostituierte in diesem Alter hast du nur 2 Auswege. Entweder den ganz schnellen, plötzlichen, oder es tut sich eine andere Tür auf. Und das hat sich für mich ergeben. Ich möchte mit ehrenhaften Einnahmen meine Miete bezahlen können. Ich möchte glücklich älter werden.
Wie auch andere Frauen auf dem Armenstrich von Rio. Sie sollen schon bald die Möglichkeit bekommen, am Wochenende einmal auszusteigen. Eine von Adveniat mitfinanzierte Auszeit. Sie können ihre Kinder mitbringen, bekommen Essen und Trinken, sagt Schwester Maribel.
Wir haben keine allzu großen Möglichkeiten. Wir sind auf Spenden angewiesen. Wenn wir davon sprechen, dass wir mit Prostituierten zusammenarbeiten, dann schließen sich auf die Türen. Wir wissen aber auch, dass sich keiner freiwillig in die Prostitution begibt. Viele haben einfach keinen anderen Ausweg. Sie sind Mütter von 5, 6 Kindern und sie haben keine Alternative.
Cicera hat inzwischen einen kleinen Straßenhandel mit Süßigkeiten aufgemacht, außerhalb von Via Mimosa. Dafür hat sie von den Missionarias eine Anschubfinanzierung bekommen. Von dem Handel können sie vielleicht leben, sagt sie lachend und zwängt sich in die enge Bank, um weiter zu singen. Todo diferente
que aquece. Ein Beitrag war das über die Missionarias da Vida, die Missionarinnen des Lebens, Frauen, die sich für Frauen einsetzen. Wir kümmern uns um die Situation von Frauen weltweit. Die Zahlen, die sind erschütternd. 25% aller Frauen in Deutschland, die sind schon einmal Opfer häuslicher Gewalt geworden. Und die Hemmschwelle, sich bei anderen dann Hilfe zu holen, die ist oft ziemlich hoch. Auch und besonders für Frauen mit Migrationshintergrund. Eine Kölner Frauenberatungsstelle, die hat sich genau auf diese Frauen spezialisiert. Thomas Latschan, der war für uns dort.
Agisra, Migrantenberatungsstelle. Guten Tag.
Manchmal klingelt es geradezu im Akkord. Bis zu 8 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sitzen in kleinen Beratungszimmern oder laufen mit ihren schnurlosen Telefonen durch die Büroräume von Agisra. In der Kölner Beratungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen hören sie aufmerksam zu und bieten ihre Unterstützung an.
Können wir in Deutsch sprechen oder welche Sprache sprechen Sie?
Denn am anderen Ende der Leitung sind meist Frauen, die Hilfe suchen. Hilfe bei Ärger mit deutschen Behörden oder bei Problemen mit dem Aufenthaltsstatus. Vor allem aber, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Wovon genau, das erklärt Jaisun Ju Shaun, die Geschäftsführerin von Agisra.
Von häuslicher Gewalt, von der Genitalbeschneidung, Zwangsverheiratung, Psychoterror und auch von Menschenhandel.
Seit 1993 gibt es Agisra und mittlerweile melden sich hier rund 500 Migrantinnen pro Jahr. Die meisten, sagt die Thailänderin Jo Shaun, weil sie zu Hause von ihrem Mann geschlagen, misshandelt oder unterdrückt werden. Ihre Kollegin Behshid Najafi erzählt, dass die meisten der Frauen die Hilfe gleich mehrfach in Anspruch nehmen. Oft wollten sie sich zwar trennen, könnten sich aber dann doch nicht zum letzten Schritt durchringen.
Ich habe eine Frau, sie kam zu mir, mein Mann ist sehr gewalttätig, ich kann nicht da aushalten. Und habe ich für sie 2-mal Frauenhausplatz gefunden. Ist nicht gegangen. Er sagt, es tut mir leid, ich konnte nicht, ich habe ein kleines Kind und mein Mann hat sich entschuldigt und ich habe wieder Hoffnung gemacht. Dann wieder 2-3 Monate vergangen, wieder habe ich das gleiche Prozedur gemacht. Wieder ist sie nicht gegangen.
Erst Wochen später, erfuhr Behshid, hat die Frau ihren Mann angezeigt und sich getrennt. Geschichten wie diese sind kein Einzelfall. Laut Statistik wird jede 4. Frau in Deutschland mindestens einmal Opfer von häuslicher Gewalt. Gerade Frauen, die im Rahmen des Ehegattennachzuges nach Deutschland kommen, stecken oft in einem Dilemma. Denn in den ersten 3 Jahren ist ihre Aufenthaltserlaubnis vom Ehemann abhängig, sagt Behshid Najafi.
Viele Frauen, wenn die zu uns kommen, auch müssen entscheiden zwischen in der gewalttätigen Ehe bleiben oder sich lösen und vielleicht mit Ausweisung rechnen.
Besonders problematisch, erzählt Jaisun Ju Shaun, sind die Fälle, bei denen Kinder im Spiel sind. Deutsche Gerichte verbieten es gewalttätigen Männern nach einer Trennung zwar oft, sich ihrer Frau zu nähern, gleichzeitig besitzen die Männer aber ein Besuchsrecht für den Nachwuchs.
Die eine Frau ist von dem Mann geschlagen, weil sie Ohnmacht. Und das ganze kleine Kind hat alles mitbekommen. Wenn wir das miterleben, das tut uns richtig weh, weil das geht um die kleinen Kinder, ne, die auch Gewalt erlebt haben, die auch traumatische Erfahrungen haben, die sind richtig alle traumatisiert. Und da wird immer weiterhin wegen dem Besuchsrecht vom Vaterseite missbraucht.
In den vielen Jahren ihrer Arbeit für Agisra hat Jaisun Ju Shaun viele traurige und tragische Geschichten erlebt. Viel zu oft, sagt sie, rufen Frauen um Hilfe und können dann doch den Teufelskreis aus Gewalt und Abhängigkeit nicht durchbrechen. Das empfindet auch Jaisun oft als Belastung.
Ja, sicher, aber einige Frauen haben ja geschafft, das auf eigenem Weg, ein gutes Leben zu führen. Das ist so eine Anreize, dass wir weitermachen.
Ein Beitrag war das von Thomas Latschan und über dieses Thema Frauen hier bei uns in Deutschland sprechen wir gleich noch ausführlicher hier in der Sendung Domradio weltweit. Anne Rossenbach vom Sozialdienst katholischer Frauen ist schon bei mir im Studio und gleich spreche ich mit ihr. Domradio weltweit und wir sprechen über Frauen, Frauen weltweit und deshalb natürlich auch über uns Frauen hier in Deutschland. Denn auch hier gibt es die Diskriminierung von Frauen. Anne Rossenbach ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt beim Sozialdienst katholischer Frauen und sie ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Morgen, Frau Tröster.
Wir haben in dieser Sendung jetzt schon gehört von Frauen aus dem Kaukasus, von Frauen in Lateinamerika und zum Beispiel auch in Asien. Wenn man das alles mit der Situation von Frauen hier vor Ort vergleicht, dann haben wir es ja eigentlich relativ gut, oder?
Ich denke schon auch. Also wenn man sich jetzt gerade die aktuellen Fernsehbilder anschaut aus Syrien, aus Ägypten, aus dem Jemen, wenn man die Fälle hört, die in Indien dauernd passieren, wenn man sich auch damit beschäftigt, welches Frauenbild dahinter liegt, wenn man sieht, dass kleine Mädchen angeschossen werden, weil sie für ihr Recht eintreten, in die Schule gehen zu können, dann kann man, glaube ich, sagen, wir leben hier auf einer Insel der Seligen. Es geht eben nicht um Fluchtvertreibung, um das nackte Überleben, um den Kampf von um Bürgerrechte, aber wir haben auch strukturelle Benachteiligung von Frauen. Und das beginnt vielfach schon ganz früh. Wir haben die meisten Abiturientinnen verschwinden irgendwann auf dem Weg in die Führungsetagen, in die Forschungsetagen, in die Universitätsleitung. Wir haben viele junge, gut ausgebildete Frauen, die trotz dem irgendwann an eine gläserne Decke stoßen oder auf dem Weg, sich zwischen Familie und Beruf entscheiden zu müssen, einen Weg wählen, der hinterher nicht mehr den Weg zurück in den Beruf ermöglicht, oder aber sie sind traurig darüber, dass sie sich nicht für die Familie entschieden haben. Das sind kleine strukturelle Probleme. Wir haben darüber hinaus große Probleme. Auch in Deutschland gibt es häusliche Gewalt, die kommt in allen Schichten vor. Wir haben unsichere Beschäftigungsverhältnisse, wir haben eine schlechte Entlohnung in Berufen, in denen viele Frauen arbeiten und die gesellschaftlich wahnsinnig wichtig sind, wie Erziehung, Pflege, Lehre, die aber trotzdem nicht das gesellschaftliche Renommee haben, das ihnen eigentlich zustehen würde. Also auch da gibt es noch eine Menge, was wir tun müssen und was wir anpacken müssen.
Bleiben wir mal beim Thema Gewalt. Es gibt ein Gewaltschutzgesetz, das 2002 in Kraft getreten ist. Wurde der Schutz für Opfer häuslicher Gewalt dadurch denn verbessert?
Ja, entschieden. Also es gab, das Gewaltschutzgesetz gehört ja zu einer Reihe von Gesetzgebungsvorhaben, die umgesetzt worden sind. Vorher war es die Vergewaltigung in der Ehe, die strafbar wurde. Und das Gewaltschutzgesetz hat dann nochmal einen neuen Punkt gesetzt, nämlich das häusliche Gewalt nicht Privatsache ist, sondern sie ist öffentlich. Polizei, die zu Fall häuslicher Gewalt gerufen wird, kann einschreiten, sie kann einen Platzverweis aussprechen. Wir haben hier in Köln eine sehr gute Lösung, in dem der Frau oder dem männlichen Opfer häuslicher Gewalt, die gibt es ja durchaus auch, nicht ein Katalog von Beratungsstellen ausgehändigt wird, sondern das Angebot gemacht wird, wir benachrichtigen eine Beratungsstelle und eine davon ist unsere und wir gehen dann innerhalb von 24 bis zu 72 Stunden und suchen das Opfer auf und bringen quasi Hilfe.
Wie viel Mut kostet das, die Opfer zu Ihnen zu kommen? Wie erleben Sie das?
Also das Schlimmste ist, glaube ich, der Teil, sich zu entschließen, Hilfe anzunehmen oder die Polizei zu rufen. Bis dahin schildern uns viele Opfer, haben sie immer noch gehofft, dass es besser wird oder haben die Ehe für die Kinder erhalten wollen oder hatten Angst davor, sozial abzurutschen, weil sie im Moment sozial vom Mann abhängig sind, haben den Gesichtsverlust vor der Familie befürchtet. Aber wir wissen eben auch inzwischen, dass immer mehr Opfer häuslicher Gewalt schneller Hilfe in Anspruch nehmen, weil die Gesetzgebungsvorhaben oder Gesetzgebungsinitiativen der letzten Jahre doch dazu geführt haben, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass häusliche Gewalt und auch Vergewaltigung in der Ehe nicht etwas ist, was man hinnehmen muss als Frau. Also das Bewusstsein für Gewalt hat sich geändert.
Hilfe für Frauen, die geht ja auch immer Hand in Hand mit Hilfe für Kinder. Welche Probleme begegnen Ihnen da?
Kinder wünschen sich eine intakte Familie. Und Kinder geben sich ganz, ganz häufig selbst die Schuld am Scheitern der Ehe oder der Beziehung oder der Gewalt, die in dieser Familie vorkommt. Wenn wir braver gewesen wären, wenn wir immer aufgegessen hätten, wenn wir immer die Schulaufgaben gemacht hätten, dann wäre der Papa nicht so böse gewesen auf die Mama. Wir haben vor vielen Jahren auch mit der Rechtsrheinischen Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt Ideen und Konzepte entwickelt, um gerade den Kindern eine altersgerechte Ansprache zu geben, dass sie sich nicht entscheiden müssen für einen Elternteil, sondern dass sie ausdrücken dürfen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Verzweiflung, dass sie nicht das Gefühl haben, ich mache die Mama noch trauriger, wenn ich ihr sage, wir hätten doch beim Papa bleiben können.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sind die großen Baustellen in Sachen Frauen in Deutschland?
Oh, da fällt mir jetzt sehr, sehr viel ein. Also wir müssen auf der einen Seite die Hilfsmöglichkeiten, die wir haben, wirklich strukturell verankern. Das heißt, wir brauchen eine Verlässlichkeit in der Finanzierung. Wir können nicht immer darauf warten, kommt das Geld nicht. Die Kinderinterventionsstelle zum Beispiel ist nicht finanziert. Das machen wir aus Eigenmitteln. Also Hilfsangebote, die bestehen, müssen verlässlich und institutionell finanziert werden. Wir sind gerne bereit, uns da auch immer wieder Qualitätsprozessen zu unterwerfen und zu gucken, ob unsere Arbeit noch richtig ist und gut ist und den Ansprüchen genügt. Und gleichzeitig brauchen wir die Dinge, die immer schon gesagt werden und lange gesagt werden. Wir brauchen eine verlässliche Kinderbetreuung, die qualitativ hochwertig ist. Wir brauchen Frauenförderpläne, die ernst gemeint sind. Wir müssen vielleicht auch wieder zurück zu Vollzeitarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen, die wirklich den Unterhalt einer Familie sichern können.
Seit mehr als 110 Jahren engagiert sich in Köln für Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Not der Sozialdienst katholischer Frauen. Und Anne Rossenbach, die ist dort Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt. Und mit ihr habe ich über diese Nöte der Frauen auch hier bei uns in Deutschland gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Domradio weltweit. Nirgendwo leben Frauen so gefährlich wie in Afghanistan. Das ist das Ergebnis einer neuen globalen Studie. Gezielte Gewalt, schlechte medizinische Versorgung und große Armut sind demnach die größten Probleme für Frauen in diesem Land. Und hinzu kommt, dass Frauen, die sich dort für Gleichberechtigung stark machen, dann oft auch noch eingeschüchtert oder sogar getötet werden. Aber nicht nur in Krisengebieten ist das Leben für Frauen gefährlich, auch in aufstrebenden Nationen wie zum Beispiel Indien. Da ist die Lage im Moment dramatisch, wie wir jetzt ganz aktuell wieder hören. Und auch Afrika ist und bleibt ein Problemkontinent, was die Situation von Frauen angeht. Gleich begleiten wir deshalb eine Ordensschwester, die sich in Afrika für Frauen stark macht, hier in Domradio weltweit. Sexualisierte Gewalt, das ist die wohl größte Gewalt, die Frauen angetan werden kann. Und dass das immer noch in vielen Ländern ein Thema ist, das führt dazu, dass die Volkskrankheit AIDS immer weiter um sich greift. In einigen Landstrichen im Süden Afrikas, da stirbt die gesamte mittlere Generation weg, weil Frauen vergewaltigt werden. Christina Kjauka fasst das Ausmaß der AIDS-Katastrophe in Afrika für uns zusammen.
In Südafrika sind über 5 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Das sind mehr als 10% der Bevölkerung. In einigen ländlichen Gebieten ist mehr als ein Viertel der Menschen HIV-positiv. Südafrika spielt mit in der tragischen Liga der AIDS-Weltmeister. Die Ordensschwester Silke Malmann war bis 2008 in Südafrika und Mosambik und dort in der AIDS-Arbeit im Einsatz. Vor Ort erlebte sie, dass AIDS Heerscharen von Kindern alleine lässt.
Wir betreuten die Menschen zu Hause. Das war zu der Zeit, bevor es noch antiretrovirale Medikamente gab. Und nach starben unsere Patienten. Und was zurückblieb, waren Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Kinder, die unterkamen bei Großmüttern, die total überfordert waren. Kinder, die als Kinderfamilien alleine in den Dörfern lebten. Eine Familie, wo der Haushaltsvorstand ein 13-, 14-jähriges Mädchen oder Junge ist, die von der Mutter, nachdem sie sie gepflegt hat, als Aufgabe mitbekam, bitte kümmere dich um deine Geschwister. Und die jetzt zu Hause sitzt mit 3, 4 kleinen Geschwistern und keinen Erwachsenen hat, der sich um sie kümmert.
Es gibt, so die Ordensfrau, 3 Gründe für die Ausbreitung von AIDS im südlichen Afrika. Armut, die Tabuisierung der Krankheit und die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Südafrika habe die höchste Vergewaltigungsrate weltweit. Die Kirche tue da viel für die Förderung der Frauen, aber...
Das würde ich mir noch viel mehr von der Kanzel runter wünschen. Ja? Also mehr zu hören, die Würde der Frau und der Stellung der Frau. Ich glaube, das ist der Schritt, der jeder Diskussion über Kondome vorangestellt sein muss. Von daher ist es für mich als katholische Ordensschwester ganz, ganz wichtig, dass die Kirche eine Stellung bezieht, auch in Bezug auf die Rolle der Frau, und auch darzustellen, dass Sexualität etwas zu tun hat mit der Würde des Menschen und mit den Menschenrechten, auch mit den Rechten der Frauen.
Über die Situation von Frauen weltweit haben wir gesprochen heute in Domradio weltweit. Diese Sendung, die gibt's, wenn Sie mögen, auch nochmal zum Nachhören bei uns im Internet auf der Seite domradio.de. Da finden Sie den Podcast zu allen aktuellen Sendungen. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich bin Verena Tröster. Machen Sie es gut. Bis bald.